Unsere Gäste sind jetzt im Studio vom ITZ am Zimmertheater vom Institut für Theatrale Zukunftsforschung kommen sie und sie heißen Dieter Ripperger, Jana Gmelin und Roman Pertl. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo, guten Morgen.
Die Spielzeit steht vor der Tür, ihr seid in den vollen Vorbereitungen und habt euch auch verändert. Ja, nicht nur Corona-bedingt, sondern auch personenbedingt gibt es Neues aus dem Zimmertheater. Dieter.
Ja, erstmal schönen guten Morgen an alle, die zuhören. Es gibt Veränderungen im Zimmertheater, das ist richtig. Es gibt Veränderungen im Ensemble und eine dieser Veränderungen sitzt personifiziert neben mir. Das ist Roman Pertl, den wir ganz herzlich bei uns im Ensemble neu begrüßen. War oder ist vom Staatstheater Augsburg zu uns gekommen und wird ersetzen unseren Chris Wittkopp, der sich jetzt erstmal der Familiengründung und Planung zuwendet. Einen herzlichen Gruß nach Stuttgart, falls er zuhört. Chris, Katja, ihr habt spannende Wochen vor euch. Auf geht's, ihr packt das. Und eine weitere Veränderung sitzt natürlich auch mit im Studio. Du hast es schon gesagt, Matze. Das ist die Jana Gmelin. Auch über dich freuen wir uns wahnsinnig, dass du jetzt da bist. Verstärkt uns in der Dramaturgie. Wir sind ja ein extrem kleines Team, das wissen die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und die Power können wir gut gebrauchen. Und auch da einen Gruß nach Stuttgart, jetzt nicht zu Chris und Katja, sondern ins Ministerium. Das ist nämlich nur möglich, dass du jetzt heute hier bist, weil das Ministerium im Frühjahr entschieden hat, uns diese Stelle zusätzlich einzurichten auf 2 Jahre. Wir hoffen, das geht weiter. Wir können es gut gebrauchen.
Ja, wie seid ihr ans Zimmertheater gekommen? Wie lief der Weg für dich, Roman?
Für mich lief es so, dass ich Per Ripperger, der Intendant, einer der Intendanten, den habe ich in Augsburg kennengelernt. Er hat dort inszeniert, noch bevor es hier im ITZ losging in Augsburg. Und da haben wir uns kennengelernt. Da hat er ein tolles Ensemblestück gemacht zum Jubiläum von 1968. Genau, und dann habe ich so immer wieder verfolgt, was hier so geht in Tübingen, war total fasziniert. Und dann, als es jetzt für mich hieß, in Augsburg Abschied zu nehmen, hat das hier geklappt, haben wir hier eine Zusammenarbeit hinbekommen.
Wie lief das? Hast du dich beworben oder Casting gehabt?
Das darf man eigentlich gar nicht sagen. Nein, ich habe nicht vorgesprochen.
Wir sind unter uns.
Genau. Erzähl alles. Also normalerweise läuft es ja so, dass man sich initiativ bewirbt, weil normalerweise weiß man nie über offene Stellen und dann macht man Vorsprechen. Da Per und ich uns aber schon kannten und Per gefragt hatte, was ich so mache das nächste Jahr und ob ich nicht Lust hätte, nach Tübingen zu kommen, haben wir das so gemacht. Und ich kannte ja Per und der wusste ja auch schon, wie ich spiele. Also ging das so über Kontakte.
Also du musstest nicht hier vorher zum Bewerbungsgespräch herkommen.
Ich war sehr oft hier und habe mir was angeguckt, aber gesprochen, so ein Bewerbungsgespräch, so ein klassisches, so ein Vorsprechen gab es nicht, nein.
Wie hast du es aus der Ferne verfolgt? Was sind deine Eindrücke gewesen vorher von was am ITZ lief?
Ich habe eigentlich fast so viele Stücke gesehen, wie ich konnte. Das, was jetzt wieder neu aufgenommen wird, nee, ich bin bloß fett geworden, zum Beispiel das Solo von Anna Eder, das habe ich mir angeguckt. Und auch da Normalia habe ich mir angesehen, also fast alles, was so in meiner Zeit lief, in der ich rumfahren konnte und war total fasziniert. Also allein schon, dass man Stücke, also ein Stück Entwicklung macht und viel sich ein Thema aussucht und dann dazu erstmal was entwickelt und nicht aus dem Kanon schöpft, aus dem theatralen Kanon, das hat mich unglaublich fasziniert. Und auch die Form dann unten im Gewölbe, das war ganz toll.
Immer aus Augsburg angereist dann?
Ja, natürlich.
Und seit wann bist du jetzt fest hier?
Jetzt seit 2 Wochen. Seit 2 Wochen proben wir und seit 2 Wochen bin ich hier fest.
Und wie sind jetzt die Eindrücke, wie unterscheidet sich das jetzt von dem, was du von außen gesehen hast und jetzt drin zu sein?
Es ist toller, als ich mir vorgestellt habe. Nein, also das natürlich durch Corona ist jetzt eine Spielstätte, also das Zimmer, das kann jetzt nicht mehr bespielt werden. Dafür gibt es aber den Löwen in der Innenstadt, der jetzt quasi gerade die Baustelle ist und wo wir auch schon proben und das quasi jetzt das neue spannende Projekt ist, einen neuen Raum zu entdecken und auch mit Proben erstmal zu füllen und dann auch die Eröffnung dort zu spielen. Das ist auf jeden Fall neu, da passen dann auch mehr Zuschauer rein als im Gewölbe, wenn dann wieder Zuschauer kommen. Genau, und ansonsten, die Arbeit im Team ist total toll. Das ist alles auf Augenhöhe. Das gefällt mir sehr.
Jana, wie war es bei dir, der Weg hierher? Über Förderung ist, haben wir schon gehört, aber das ist ja nicht die Person.
Nee, ich habe von der Förderung nichts gewusst. Also ich hatte einen wesentlich klassischeren Einstellungsbewerbungsprozess als Roman so, weil die Stelle ganz offiziell ausgeschrieben war. und ich im Januar mein Studium in München beendet habe. Ich habe dort an der Theaterakademie Dramaturgie studiert tatsächlich und das heißt, für mich war das ein relativ klassischer Bewerbungsprozess. Es war natürlich durch Corona alles so ein bisschen verändert. Wir hatten zuallererst ein Skype-Gespräch und dann bin ich nochmal zu einem persönlichen Gespräch nach Tübingen gereist und genau, dann hat sich das so ergeben.
Ja, wie lief das dann ab? Worauf kommt es an dann bei der Bewerbung? Womit hast du gepunktet?
Ich weiß es nicht so genau, aber also das, was bei mir vor allem hängen geblieben ist, ist, dass wir, also nach dem ersten Gespräch, was wir hatten, habe ich mich extrem schwer getan, mich noch an weiteren Häusern zu bewerben, weil ich dort eigentlich gemerkt habe, dass das eigentlich die Art ist, wie ich Theater machen will und wie ich als Dramaturgin arbeiten will. Und ich gemerkt habe, so an so ein klassisches Stadttheater, das ist einfach... Nee, also ist, glaube ich, erstmal in meiner jetzigen Position nichts. Und deswegen war es für mich umso schöner, als es dann hinterher auch geklappt hat. Und ich hatte einfach wahnsinnig schöne Gespräche. Also ich habe das in sehr, sehr positiver Erinnerung gehabt. Auch natürlich habe ich mich in einem längeren Bewerbungsprozess befunden und habe dann eben auch andere Gespräche geführt, die bei weitem nicht so schön waren tatsächlich. Und ja, genau, so. Hör ich auf zu.
Was kann schön sein am Bewerbungsgespräch? Was war da? Was ist dir da als schön in Erinnerung?
Naja, also wir saßen irgendwie 4 Stunden auf der Terrasse und haben gequatscht und es war schönes Wetter und ich habe zwischendurch noch, es läuft ja noch der Audiowalk Freund Hein jetzt noch ein paar Tage, glaube ich. Den habe ich dann zwischendurch noch gemacht. Wir haben zusammen Mittag gegessen irgendwie. Es war einfach eine sehr gute Atmosphäre und aus meiner Perspektive haben wir uns sehr gut austauschen können. Es hat mir gut gefallen.
Und was ist es, wie du Theater machen möchtest? Was sind so deine Vorstellungen da?
Das, was Roman schon gemeint hat mit dieser Herangehensweise über Stückentwicklungen, ist meines Erachtens nach eine sehr zeitgemäße Art, Theater zu machen. Dadurch, dass wir quasi nicht einen Kanon bespielen oder einen Haufen an Stücken, den es so gibt, wo man so denkt, naja, den müssten wir mal wieder spielen, damit irgendwie alle auf ihre Kosten kommen. Und dann schauen wir, was an aktuellen Themen ist da so drin, wie können wir das, also ganz viele Stücke oder ganz viele Kanon-Stücke funktionieren ja so, dass es ganz viele Themen gibt, die angeschnitten werden, die man so schwerpunktmäßig dann behandeln kann. Und es funktioniert auch sehr gut und dann sieht man trotzdem irgendwelche alten Geschichten, aber ich finde eigentlich den Gedanken, wir erfinden was neu, was dadurch eine viel größere Aktualität hat und was dadurch natürlich auch uns in eine ganz andere Auseinandersetzung mit dem Stoff irgendwie bringt, finde ich sehr viel ergiebiger, weil wir natürlich auch jedes Mal neu einsteigen und wir von vorne bis hinten uns quasi in diesem Prozess befinden und uns Sachen selber überlegen und so richtig einarbeiten.
Ja. Und wonach habt ihr genau gesucht, Dieter?
Naja, nach genau so jemandem, der so über Theater spricht und auch mit der Leidenschaft und mit der Lust. Also völlig klar, was ist ein ausschlaggebendes Kriterium bei einer Neueinstellung im Theater? Man muss sich ästhetisch was zu sagen haben. Also man muss eine gemeinsame Vision davon haben, wo die Reise hingehen soll. Und weil das bei uns eine Suchbewegung ist, ja, ganz mit Hölderlin, wenn man so will, fertig ist es nie. So, wir suchen nach den Antworten und stottern auch und wissen es nicht vorher, sondern im Prozess, hat es extrem gut gepasst, dass das auch dein forschender Blick ist, wie du auf Theater guckst. Und jetzt sind wir seit 2 Wochen zurück aus der Spielzeitpause. Gut, wir waren im Grunde nie so richtig weg, weil der Freund Hein ja durchgelaufen ist, der Audiowalk. Und jetzt beginnen wir mit voller Kraft zu proben und hoffen, dass die Pläne, die wir gemacht haben, dann auch so stattfinden können.
Da gucken wir gleich nochmal ein bisschen genauer hin, aber vielleicht auch nochmal den Blick zurück jetzt auf die zweite Spielzeit, die ja, glaube ich, so nicht planbar war und alle Theaterschaffenden, alle Kulturschaffenden extrem herausgefordert hat. Wie habt ihr im Zimmertheater das erlebt?
Naja, im Grunde bis ins frühe Frühjahr war ja alles wie normal, ja. Also wenn ich so zurück überlege, wann habe ich das erste Mal ernsthaft bemerkt, hoppla, da ist was Tiefgreifendes im Gange. Ich glaube, zu Silvester war das noch nicht der Fall und ob es im frühen Januar war, glaube ich auch nicht. Ich denke, das war dann vielleicht so im Februar. Es verschwimmt ja alles auch in der eigenen Erinnerung. Wir hatten einen tollen Start in die zweite Spielzeit. Habe auch kürzlich noch mal so ein bisschen resümiert in der Sommerpause, was war eigentlich in diesem verrückten Jahr so los. Begonnen mit Smells Like Green Spirit im Löwen, damals schon. Das war die Produktion unserer jungen BürgerInnenbühne. Diese jungen Leute, das war ganz fest eingebettet auch in die Fridays for Future Bewegung und in den ersten Weltklimastreik. Jetzt kommt ja bald der zweite. Gefolgt von Anaela Solo Fett geworden. Dann kam schon bald Normalia. Dann kam schon ganz bald das Recherchestück der neuen Dringlichkeit, die das Silcher-Denkmal angefasst haben und das umgewidmet haben, performativ vom Mahnmal zum Denkmal oder andersrum. Ich bring's immer durcheinander. Und dann kam der zweite Teil der Maschinentrilogie von Per Mia Rippberger, Im Antlitz der Maschinen oder Das Recht auf Makellosigkeit. Es war Premiere, es war der 29. Februar, ich erinnere mich, und jetzt wird die Erinnerung konkreter. Dann lief das 5-mal und dann war Freitag der 13. März, ohne Scheiß, Freitag der 13., ich bin nicht besonders abergläubisch, aber im Theater manchmal ja schon. Und dann war Lockdown, ja, also per Verordnung Spielbetrieb beendet und geschlossen. Und das war eine Situation, also die hat, glaube ich, niemand so je erlebt, erwartet, sich darauf vorbereiten können. Da muss man echt sagen, war dann erstmal Schockstarre. So. Bei uns würde ich sagen, so 10 Tage, 14 Tage war wirklich großes Rätselraten, großes Herausfallen aus dem gewohnten Alltagsdruck, großes sich fragen, wohin eigentlich mit der eigenen Rolle. Was kann man tun, wenn die Leute nicht mehr zu einem kommen dürfen? Und dann war es so, dafür sind wir Theatermacher, beginnt natürlich Kreativität. Also aus diesem Freiraum und diesem Herausgenommensein beginnt dann was Neues. Und Per hat dann begonnen, sehr intensiv mit der Autorin und Regisseurin Hanna Zufall zu skypen, zu telefonieren. Treffen konnte man sich ja nicht wirklich. Und zu überlegen, was können wir machen mit der anstehenden Produktion. Und so ist aus Freund Hein, eben dann Freund Hein, ein Audiowalk geworden. Alles in irre kurzer Zeit und Ende April, es war ja dann immer noch Lockdown, war die Premiere. Also so irgendwie das Resümee, bis März war alles normal und dann der große Knall, alles anders. Und dann bin ich aber sehr froh, wie schnell wir als pfiffiges kleines Team reagieren konnten mit dem Audiowalk. Und dann auch, als die ersten Öffnungen wieder möglich waren, zum Juni, schon am 4. Juni die nächste Premiere gehabt zu haben. Und das war im Prinzip für uns die Probe, wie geht das dann im Herbst? Weil man schon damals ziemlich klar sagen konnte oder vorausahnen konnte, besonders lockerer wird es nicht werden, wenn, dann wird es strenger. Also lass doch mal üben, wie kann im Zimmertheater unter den gegebenen räumlichen Bedingungen Theater gemacht werden.
Ja, und was ist da jetzt rausgekommen als quasi Rahmen auch für die neue Spielzeit? Logistisch gesehen auch?
Im Grunde fast nur Gutes. Abgesehen davon, dass die Kapazität arg gering ist, haben wir bemerkt, dass die Lüftungsanlage im Zimmertheater im Grunde überdimensioniert ist. Das heißt, wir kriegen viel mehr Frischluft zum Beispiel da rein, als jetzt gefordert wäre. Das ist gut. Für die ZuschauerInnen ist natürlich gut, dass die Beinfreiheit ganz groß ist. Früher hätte man im Zimmertheater immer das Gefühl gehabt, es geht ein bisschen beengt zu. Jetzt macht es die Verordnung möglich, dass man ein bisschen komfortabler sitzt, sage ich mal. Hat natürlich ein finanzielles Ende oder ein wirtschaftliches Problem zur Folge, aber das ist ein anderes Problem. Und wir haben zusätzlich Filter angeschafft, Reinraumluftfilter, die sehr gut funktionieren, sehr zuverlässig funktionieren und auch geprüft sind, die eben dieses Aerosol-Thema sehr gut bewältigen und da alles rausfiltern bis zu einer Größe von 0,07 μ. Und das ist feiner sozusagen als irgendwelche Grippeviren und eben auch diese Aerosole, an denen dann die Coronaviren dranhängen.
Also und wie viele Leute passen jetzt rein ins Zimmertheater oder wie viel dürft ihr da noch?
Ja, die Frage wird uns, kannst du dir vorstellen, relativ häufig gestellt und man kann sie schlicht nicht beantworten, weil mit jedem Anrufer, der eine Karte bestellt, verschiebt sich der komplette Saalplan. Also die einfache Regel ist, es gilt 1,50 Abstand und die ist auch nicht diskutierbar und nicht verhandelbar. Jetzt gibt es aber einen Unterschied, ob zwei Leute kommen wollen oder eine Fünfergruppe oder theoretisch möglich sogar eine Zwanzigergruppe. So, und davon hängt es ab, wie viele Zweier kommen, wie viele Dreier kommen und so weiter, sodass unser Team an der Theaterkasse einiges zu tun hat, mit jedem Anruf aufs Neue diesen Saalplan anzupassen. Also im Zimmertheater ist Worst Case irgendwas bei 15 und Best Case irgendwas bei knapp unter 30. Das wird die Zeit jetzt zeigen tatsächlich, wie die Leute auch Lust und Interesse haben, wieder ins Theater zu gehen. Mein Eindruck ist, es gibt eine große Vorfreude, dass es jetzt wieder losgeht. Noch ist das Wetter sehr schön, noch war auch nicht der umbrisch-provenzalische Markt. Man sagt ja in Tübingen, bis dahin ist so das Leben noch sehr sommerlich und sehr im Urlaubsmodus. Aber wir sind jetzt ab Mitte dieser Woche zurück. Das Programm geht los und freuen uns auf unser Publikum.
Und dann wird kräftig gepuzzelt, je nachdem, ob einer, zweier, dreier, fünfer, zwanziger sich melden.
Genau.
Im Löwen wurde auch kräftig umgebaut. Was ist da alles passiert? Weil das wird ja jetzt die Hauptspielstätte, kann man so sagen, ja, für die Spielzeit.
Aus dem simplen Grund, dass der Löwen einfach eine größere Fläche hat. Also im Lockdown erschien es dann nicht nur sinnvoll, sondern gerade zwingend, dass man diesen Raum so ertüchtigt und Corona-gerecht anpasst, dass im Herbst dort eigentlich die Hauptsache der Veranstaltung stattfinden kann. Und bei einem Gebäude mit dieser Historie muss man natürlich gut überlegen, was macht man da, was rührt man da an, was rührt man nicht an. Und ich würde sagen, so wie er jetzt aussieht, werden sich die Tübingerinnen und Tübinger sehr wundern, wie stark sich dieser Raum verändert hat und aber auch, wie stark er zu seinen historischen Wurzeln zurückgefunden hat. Also diese Baupläne, die ich vor mir hatte aus dem Jahr 1875, haben einen ganz anderen Löwen gezeigt, als er zuletzt war, wie man ihn so gemeinhin in Erinnerung hat als Kino. Also die Schräge gab es ja nie, ja, die wurde eingebaut für die Kinobestuhlung. Dass da Fenster zur Rathausgasse rausgehen, wusste auch keiner, weil natürlich ist ein Kinosaal dunkel, ne? Brauchst kein Tageslicht. Und der hintere Zugang, der historische Ballsaal hatte, war natürlich auch zu, brauchst du im Kinosaal auch nicht. Das sind Dinge, die haben wir sozusagen rückwärts gedreht, bis hin zum Fußboden. Also wir haben dann diesen Kino-Linoleum-Boden rausgenommen, haben darunter einen Fichtenboden gefunden. Da war eine Latte auch beschriftet, an der man sehr schön die Umbaugenese dieses Gebäudes ablesen konnte. Die ist jetzt im Stadtmuseum mit einem Gruß von einem Handwerker aus dem Jahr 39 tatsächlich. Und darunter, jetzt kommt's, kam ein sehr gut erhaltener Eichendielen-Fußboden zum Vorschein. Es ließ sich dann auch mit Hilfe des Stadtarchivs rekonstruieren, aus welchem Jahr der sein muss. Und jetzt ist also der Löwen ausgerüstet mit einem Fußboden aus dem Jahr 1902, sehr fachmännisch aufbereitet. Natürlich sind da manche Latten dann vom Wurm oder sowas angegessen, angeknabbert. Und jetzt ist das ein herrlicher Raum, würde ich sagen, der sehr variabel und flexibel auch benutzbar ist. Ich war vor der Sendung jetzt gerade noch mal kurz in der Baustelle. Heute kommt die Zuschauertribüne rein, ist aber alles variabel, die kann auch mal raus, man kann ihn eben bespielen. Und ich glaube, man kann sich drauf freuen auf diesen Saal. Ich glaube, euch geht's in den Proben ganz gut da, oder wie?
Es ist wunderbar dort. Und man sagt ja immer über Theater Bretter, die Welt bedeuten, was total lustig ist, weil diese auf diesem Boden, der natürlich an allen Ecken Enden knarzt und sich bewegt. Aber man hat so das Gefühl, man geht auf Geschichte. Und wenn ich dann höre, 39, und dann ist ja der Boden, auf dem wir da proben, noch älter. Das ist schon ein Wahnsinn. Also, dass man im Herz der Stadt auf einem Boden probt, zeitgenössisches Theater und dann aber auf so einem alten historischen Grund steht, ist schon toll.
Und Fenster ist jetzt auch wieder drin, oder was? Habt ihr das auch zurückgebaut?
Die war nie draußen, aber die war mit einer Rigipsplatte, glaube ich, verkleidet. Ja, wir haben die rausgeschlagen, diese Platten. Und der Kollege, der das gemacht hat, sagte, beim ersten Hammerschlag, als dann durch die Staubwolken die Sonnenstrahlen hereinbrachen, wow, das erste Mal seit 50 Jahren fällt wieder Tageslicht in diesen Raum und war total begeistert. Genau, also die sind jetzt draußen. Selbstverständlich ist ein Vorhang davor, also ein Molton, dicker Stoff, der den verdunkelt. Es ist aber durchaus denkbar, das auch aufzumachen.
Also proben kann man mit Tageslicht, aber spielen wird man dann ja abends dann auch bei Dunkelheit wollen und nicht mit Straßenbeleuchtung. Also es war jetzt die zweite Großbaustelle, die ihr hattet, nachdem ihr eingezogen seid ins Zimmertheater und dort erstmal das ganze Haus umgebaut habt. Reicht's langsam?
Jetzt langt's auch, ja, tatsächlich. Jetzt langt's.
Aber die Prognose ist gut, dass es nicht nochmal demnächst ansteht.
Umbau. Nee, ich wüsste nicht warum. Also natürlich ist der Löwen von der Substanz so, dass man auch grundsätzlicher an das Gebäude rangehen könnte. Und da gibt's und gab's in der Stadt Debatten drüber, wie ist die Zukunft dieses Quartiers und damit natürlich auch dieses Gebäudes. Jetzt ist es erstmal so, dass es für Theater, für Kulturveranstaltungen ertüchtigt ist, sicher ist, Corona-tauglich ist. Wichtiges Thema waren auch die Deckenlasten und die Statik. Wie bringt man da die Veranstaltungstechnik ein? Was hängen da für Rigs an der Decke und so? Das ist jetzt mit modernen Zügen gelöst. Also natürlich hatten wir kaum Budget für den Umbau. Deshalb ist das teilweise auch gebrauchtes Material. Wir waren da schwer hinterher, das zu also mit geringen wirtschaftlichen Mitteln durchzuziehen und auch mit viel Eigenarbeit. Da auch nochmal einen ganz herzlichen Gruß an den Kollegen Nils Suré, der die halbe Sommerpause eigentlich damit verbracht hat, im Löwen zu stehen und zu beaufsichtigen, dass es so schnell und so weit vorangeht, dass ihr jetzt schon proben könnt. Immerhin soll Ende Oktober Premiere sein und noch ist einiges zu tun. Also jetzt ist gerade so die letzte Intensivbauwoche, wo noch Elektrik stattfindet und so weiter. Und danach hoffe ich, dass wir das Gröbste geschafft haben.
Und wie ist die Prognose dann, dass ihr, wie lange dürft ihr den Löwen dann bespielen, gerade wenn es sich da entwickeln soll?
Naja, der Löwen ist feste zweite Spielstätte des Zimmertheaters. Insofern gibt es da erstmal keine zeitliche Beschränkung. Und ich sehe keinen Grund, warum es eine geben sollte.
Aber es haben bisher auch immer andere Gruppeninitiativen den nutzen können.
Ja, klar. Wir saßen auch gerade mit dem Bücherfest zusammen. Michael Raffel plant für 21 ein Bücherfest mit viel Engagement, mit gewohntem Engagement. Und natürlich gibt es diese Initiativen, die das Gewohnheitsrecht haben, in den Löwen zu gehen. Mit denen stehen wir im Kontakt, ganz klar.
Wir kommen zum Programm der neuen Spielzeit und das geht schon los. Diese Woche, am Mittwoch, ist die Premiere von Freedom mit V geschrieben. Eine dreidimensionale Befreiung. Warum mit V, Freedom?
Also Freedom ist eine sogenannte VR-Experience oder Virtual Reality Experience. Das heißt, das Ganze ist so etwas wie digitales Theater. In dieser Experience oder in dieser Erfahrung, die die Zuschauenden machen, werden sie eine VR-Brille tragen und Kopfhörer aufhaben. Das heißt, man befindet sich letztendlich in einem digitalen Raum und erlebt dort gewisse Dinge. Genau, das Ganze findet am Zimmertheater statt, auf der kleinen Bühne und ist immer so ausgelegt, dass man quasi im Halbstundentakt für 20 Minuten in diese Erfahrung eintauchen kann. Thematisch dreht sich das Ganze um Gefangenschaft und Freiheit und reflektiert dabei auch immer das Medium, das digitale Medium. Das heißt, man sitzt eigentlich in diesem realen Raum, befindet sich aber in einem digitalen Raum und schafft dabei aber auch eben so eine Wahrnehmungsverschiebung. Wer beobachtet eigentlich wen? Wen beobachte ich, wenn ich mich in digitalen Räumen bewege? Genau, was das Ganze ganz spannend macht.
Welche Rolle spielt da noch ein Schauspieler?
Schauspiel in dem Sinne wird es nicht geben. Es gibt Sprecherinnen, die quasi mit ihrer Stimme auftreten und mit ihrer Stimme durch die Experience leiten. An sich ist man selber aber die Figur oder die entscheidende Figur in diesen Räumen. Man bewegt sich da selber durch und macht quasi die Erfahrungen selbst. Also man schaut nicht einfach etwas an, sondern ist quasi tatsächlich ganz immersiver Teil des Ganzen.
Welche Art von Interaktion ist da möglich? Gar keine mit den drei Personen, die dann da
also
drin sind?
Eine Interaktion ist schon möglich, dadurch, dass diese VR-Brillen eine bestimmte Technik haben, dass man auf jeden Fall sein Gegenüber wahrnimmt, außerdem oder sein Gegenüber, seine mit sich im Raum befindenden Personen. Man macht diese Erfahrung quasi immer zu dritt. Das heißt, man sitzt tatsächlich natürlich Corona-gerecht in einem gewissen Abstand zueinander. Aber auf jeden Fall ist die Wahrnehmung der anderen wichtig und auch entscheidend für die Erfahrung.
Wie sieht der digitale Raum aus?
Ich würde, glaube ich, zu viel vorwegnehmen, wenn ich das jetzt schon beschreiben würde. Außerdem habe ich es vor einigen Wochen gesehen und ich glaube, es hat sich schon auch einiges verändert, auch im digitalen Raum. Genau. So.
Welche Aufgabe gab es da für dich als Dramaturgin?
Ich bin nicht die begleitende Dramaturgin des Stückes, das heißt, ich war nicht von Anfang an dabei. Das Produktionsteam hat sich auch schon vor dem Sommer getroffen und arbeitet da schon ziemlich lange dran. Ich habe es mir letztens angeschaut, um auch einfach in Rücksprache zu gehen mit meinem Dramaturgiekollegen Ilja Mirski. Und genau, wir haben einfach über inhaltliche Stringenzgeschichten gesprochen und irgendwie geschaut, wo es noch blinde Flecken gibt. Und genau.
In welcher Form ist da auch der Lockdown dann ein Teil der Reflexionsebene?
Ich weiß gar nicht genau, ob das ein inhaltliches Thema oder ein Ausschlag war für die Auseinandersetzung. Ich weiß es gar nicht, Dieter.
Ich glaube nicht. Es wäre ja auch ein Armutszeugnis, wenn das Theater jetzt nur noch Corona-Themen behandeln wollen würde oder könnte. Man kann das garantiert da drin lesen, in der Frage von eingesperrt sein, überwacht sein. Natürlich Corona-Warn-App, ja, also die Bezüge lassen sich herstellen, sind aber vom künstlerischen Team nach meiner Ansicht auch nicht im Vordergrund.
Ja.
Hättet ihr es auch, wäre das quasi schon vorher auf dem Plan? Wäre das auch ohne Corona ins Programm gekommen?
Ja, das war sogar für die letzte Spielzeit im Plan. Ich glaube, für Juni war es angedacht. Deshalb ist es besonders toll, dass das Team jetzt auch Zeit hatte, das jetzt zu machen. Es ist auch so angelegt, verrät man da zu viel? Es kann also es findet auf der Bühne statt, es kann aber durchaus auch wandern und wird auch im öffentlichen Raum zu sehen sein. Also so Pop-up-mäßig als Virtual Reality Experience im öffentlichen Raum gibt es Freedom auch zu sehen.
Was ist euch da wichtig als Theaterschaffende, auch in diesem quasi nicht im Theater vielleicht der angestammten Bereich Virtual Reality, euch damit auseinanderzusetzen? In welcher Form?
Also tatsächlich muss ich sagen, dass ich technisch davon überhaupt keine Ahnung habe und ich es wahnsinnig beeindruckend finde, was sich da machen lässt. Also ich hatte tatsächlich jetzt vor 2 Wochen das erste Mal so eine VR-Brille auf und es ist verrückt, was für eine immersive Kraft es natürlich hat, weil man sich wirklich in einem anderen Raum befindet natürlich und aber ja immer noch auf seinem Stuhl sitzt. Also so diese Überschneidung ist, glaube ich, das extrem Interessante und das ist auch das, was das Produktionsteam jetzt sehr hervorgehoben hat oder womit die sich auch auseinandergesetzt haben, weil dann wird natürlich auch das Theater interessant, wenn man also Geschichten übereinander legt und diese Verknüpfungen herstellt. Und deswegen glaube ich auf jeden Fall, dass sich das Theater, das tatsächlich reale Theater, auf jeden Fall auf den digitalen Raum ausweiten lässt und auch muss. Ich glaube, es ist auch eine Art der Zeitgemäßheit, wenn es das Wort gibt. Genau, von daher, ich bin sehr gespannt, was da noch auch möglich sein wird. Also was Ilja jetzt erzählt hat, dass es da auch innerhalb dieser Technik quasi im halben Jahr neue Entwicklungen gibt und dann immer und es einfach immer weiter entwickelbar ist und sich dadurch natürlich auch die Kunst dementsprechend anpasst. Und das ist, glaube ich, ein wahnsinnig spannendes Feld. Und da sind wir als Theater, glaube ich, auch ziemlich nah dran.
Braucht ihr als Theaterleute dann auch neue Kompetenzen, um sich damit dann quasi auseinanderzusetzen?
Oh ja. Ilja ist unser Fachmann für dieses Thema. Aber die Frage ist wichtig und sehr gut. Sieht man das Gegenüber, wenn man so eine VR-Brille aufhat? Das war lange Zeit nämlich gerade nicht so. Und ich beobachte auch die Entwicklung da sehr genau im Bereich digitales Theater. Und das war immer etwas, was mich eher irritiert hat. Der Theater ist doch ein Gemeinschaftserlebnis. Jetzt, warum soll ich mich da abkapseln mit meiner individuellen Brille und bin dann Mutterseelen allein? Ist irgendwie nicht so ganz passend, ja, als Medien oder als Form für Theater. Jetzt geht das aber und jetzt kann diese Interaktion passieren und dann finde ich es ein absolut interessantes Feld, dass es zu erforschen gilt in seinen Grenzen, aber eben auch in seinen Möglichkeiten für Theater.
Praktisch läuft so ab, 20 Minuten Stück und 3 Leute sitzen im Raum und dann können die nächsten sozusagen.
Genau, das Ganze wird wahrscheinlich durch noch eine Einführung oder durch eine gewisse Hinführung geframed. Und der Gedanke ist so ein bisschen, dass wir haben die Theaterbar offen, man kann kommen, man kann diese Erfahrung machen, man kann sich hinterher darüber austauschen, genug Platz im Zimmertheater ist, dass sich auch eine gewisse Anzahl an Menschen aufhalten können, gerade wenn die Terrasse noch offen ist. Und wir haben zeitgleich noch den Audiowalk, der auch noch läuft, was sich natürlich total gut kombinieren lässt.
Also auch so eine Erfahrung, die nicht das klassische Theater gemeinschaftlich ist, aber man kann ihn auch zusammen machen mit dem Audio Walk, mit dem Tod. Ja. Also Freedom ab Mittwoch dem 16. September im Zimmertheater. Und dann findet man auf der Seite weitere Termine, 17., 23., 24. und 30. September und dann auch noch im Oktober und jeweils im Zeitfenster zwischen 18 und 22 Uhr. Kostengünstig, auch für 5 Euro kann man da ein Theatererlebnis im dreidimensionalen Raum, im VR-Raum finden. Dann kommen weitere Premieren und Programmpunkte. Wie habt ihr überhaupt die Spielzeit dann geplant? Ist das alles dann, viele Theater sind ja ein Jahr im Voraus, und aber in dem Fall war es ja glaube ich, musste man da spontan drauf reagieren.
Also wir planen ja immer ein bisschen kurzfristiger und haben unser Spielzeitheft immer schon nach dem Sommer veröffentlicht, nicht davor. Wir haben keine dicken Abo-Reihen, die es jetzt nötig machen würden, dass man früh damit rauskommt. Und so bleiben wir möglichst aktuell. Auch eben, was die Ankündigungen angeht bei Stückentwicklung. Ja, man startet nicht bei Null, aber man startet irgendwo und dann konkretisiert sich das. Das brauche ich nicht ein Jahr im Vorfeld ankündigen. Insofern macht das großen Sinn. Jetzt Corona-mäßig war es natürlich eine besondere Herausforderung. Man hätte auch sagen können, wir planen gar nichts. Wir gucken mal, was passiert. Das wäre aber sozusagen auch ein Einknicken vor der Situation, hat auch keinen Wert. Also haben wir uns überlegt, wie können wir unser Spielzeitheft auch formal gestalten? Vielleicht willst du mit deiner Frage darauf hinaus, ja. Dass wir einigermaßen flexibel sind und das auch anpassen können. Und vielleicht haben die Hörerinnen und Hörer das Heft auch in der Stadt schon gesehen. Das Motto ist It's under construction, darling. Ja, sehr sinnig, auch im Zusammenhang mit der Baustelle in der Löwen. So ist auch die Fotostrecke im Heft entstanden, die der Tübinger Fotokünstler Ken Werner geschossen hat von unserem Ensemble. Das Heft funktioniert so, es sind einzelne Seiten, die sind gelocht und es ist eine Klammer dabei. Das heißt, der es liest, muss erstmal die Klammer selber einstecken und dann ist das Ding ein Ganzes und hält zusammen. Wenn jetzt Corona-bedingt oder warum auch immer Änderungen stattfinden müssen, machen wir ein neues Blatt und man tauscht das Blatt aus und unser Heft bleibt aktuell. Es ist sehr schwäbisch und sehr nachhaltig, wie ich finde, weil man eben nicht das komplette Spielzeitheft einstampfen muss, weil es keinen Wert mehr hat, weil alle Termine falsch sind, sondern man tauscht eben einzelne Seiten aus.
Und jetzt ist es aber erstmal schon komplett so herausgekommen und liefert schon einen guten Überblick. Vielleicht machen wir da chronologisch weiter, wie es weitergeht. Also zum einen gibt es Wiederaufnahmen und zum anderen gibt es dann aber auch richtige Premieren.
Genau. 5 Uhr Aufführung, 2 Wiederaufnahmen und mit der Wiederaufnahme mache ich vielleicht kurz weiter. Das ist schon an diesem Freitag der Fall. Nee, ich bin bloß fett geworden. Ein Stück, das in der letzten Spielzeit richtig für Furore gesorgt hat. Das Kraftpaket von Anaela Dörre auf der Bühne ist wieder zu sehen. Mit einem Stück, das ich mit der Kinderfrage und der unglaublich übergriffigen und abstoßenden Situation beschäftigt, dass junge Frauen, spätestens wenn sie dann 30 werden, starrende Blicke auf ihre Bäuche ertragen müssen, immer etwas vorwurfsvoll, erwartungsvoll. So, und wann ist es jetzt eigentlich bei dir soweit? Ja, und sich dieser gesellschaftlichen Drucksituation immer wieder auseinandersetzen zu müssen, ist nicht akzeptabel. Und das Stück rebelliert dagegen, zeigt aber auch die inneren Widersprüche der Figur auf. Das Stück ist entstanden auch, weil es ein inneres, dringendes Anliegen war der Schauspielerin. Anaela wollte dazu arbeiten und gemeinsam mit Peer ist dann der Text in Co-Autorschaft entstanden. Hat viele begeistert in der letzten Spielzeit und jetzt hoffen wir, dass ab Freitag die Bude wieder voll ist. Wir haben es umgezogen vom Zimmer ins Gewölbe, da passen ein paar mehr Leute rein. Genau, Freitag um 20 Uhr geht's los.
Die Wiederaufnahme von Nee, ich bin bloß fett geworden, läuft dann auch im September und im Oktober am Itz. Und dann, die erste Uraufführung ist im Oktober. Da bist du mit dran.
Genau. Da spiele ich dann
Roman, mit. Jetzt musst du. Ja.
Genau, die erste Uraufführung und damit auch die Eröffnung vom Löwen ist dann wie ein zarter Schillerfalter. Genau, das ist... Wir proben natürlich noch, man kann überhaupt nichts Definitives sagen über dieses Stück, außer worum es geht. Es ist eine Geschichte von Sarah, einer jungen Frau, die von außen scheinbar ein sehr, sehr erfolgreiches Leben lebt und ein normales, in Anführungszeichen, aber in ihrem Kopf sieht es ganz anders aus. Dort leidet sie unter ständigen Ängsten, nicht zu genügen, ob das in der Beziehung ist, ob das eben im Job ist, dass die anderen erfolgreich vorweglaufen und man nicht hinterherkommt. Und diese kleinen Ängste, diese Alltagsängste wachsen irgendwann zu einer existenziellen Panik. Und es geht viel um Angstzustände und um die Zustände in Sarahs Kopf. Und passend dazu sind wir vier SchauspielerInnen, die in diesem Kopf leben und Sarah aus allen Perspektiven quasi heraus darstellen. Und ich denke, das Besondere auch an diesem Stück ist, das hat das jetzt vielleicht auch noch nicht gesehen, die sprachliche Form. Also es wird sehr viel um gebundene, gereimte Sprache gehen, sehr viel um, wie drücke ich mich aus? Geht das in klassischen Reimen oder geht das in Prosa? Und mit dabei ist Video, ist Musik. Also es wird alles, und wir sind ja noch nicht fertig, wie gesagt, es wird alles eine große, große Eröffnung im Löwen.
Der Text steht schon?
Der Text steht schon, den haben wir, ich war auch zu Vorproben schon hier, vor dem Sommer hat Peer schon einige Textvorschläge mitgebracht, was er geschrieben hatte. Und dann haben wir zusammen uns überlegt, was noch fehlen würde, was noch dazukommen müsste, was noch als Information zu viel ist, was man reduzieren kann. Und nach dem Sommer kam dann ein großer, großer Text, den wir dann jetzt gemeinsam durchforsten.
Und wie ist es mit so einem Reimtext umzugehen? Also so ist der Bezug dann auch zu Schiller, oder?
Nicht nur zu Schiller, es ist viel, viel drin. Es ist auch Hölderlin, es ist Goethe dabei. Natürlich, das sind die klassischen Reimformen, aber es ist eben auch moderner Reim. Also aus Rap-Texten, aus Lied-Texten ist was dabei. Dann zerfallen auch mal die Reime hin zu Dada. Es ist quasi eine große Show, was alles so geht mit gereimten oder mit Text. Und cool. Das ist natürlich, also jetzt mal, um ehrlich zu sein, als Schauspieler kennt man natürlich Shakespeare, Schiller, das geht. Das ist jetzt nicht so neu. Aber quasi das zu nehmen und zu sagen, das mache ich alles nochmal neu. Ich schreibe einfach mal in dieser Form neue Texte und das passt dann auch noch zu dem Thema, was natürlich sehr aktuell ist, Angstzustände, Panik, Existenzängste. Das ist schon besonders.
Und das sind klassische Elemente kollagiert mit neuen Textfragmenten, oder?
Könnte man so sagen, obwohl natürlich die klassischen Elemente auch alle neu geschrieben sind. Sie kommen daher, wie die Leiden des jungen Werther sind, aber Peer Rippberger.
Also es ist nichts original von Schiller, Goethe, nein, Shakespeare oder so, nichts, sondern es nichts. Klingt nur so.
Es klingt nur so.
Und wie ist es für dich als Schauspieler, damit zu spielen, oder?
Also für mich ist es erstmal natürlich, wie ich schon sagte, es ist gewohnt, quasi Reimtext zu bekommen. Das Neue daran ist, dass eben wirklich der inhaltliche Bezug im Jetzt ist. Und das Neue, finde ich auch, ist daran, wenn man sich eigentlich daran gewöhnt hatte, zeitgenössisches Theater zu machen, dann wieder mit so einer Form konfrontiert zu werden und das dann in Verbindung zu bringen. Und eben, es wird natürlich kein Steg-Theater werden, das heißt, man rezitiert nicht diesen Text, oder das haben wir jedenfalls nicht vor, sondern wir werden auch viel mit Choreografie und Bewegung arbeiten. Und das dann wieder zusammenzubringen, das ist gerade sehr spannend herauszufinden.
Wie weit seid ihr da schon? Also ihr habt noch, es sind ja fast noch 6 Wochen, ne?
Ja, es ist noch einiges zu tun, sagen wir es mal so. Wir sind auf einem guten Weg.
Und nochmal zu diesen 4 Stimmen in einem Kopf, ist das wie so ein bisschen eine Art Engelchen, Teufelchen dann?
Nicht nur das, es sind auch andere Spielarten dabei. Es, teilweise springt es auch in die anderen Figuren, also in die KollegInnen von Sarah, in den Freund von Sarah, aber eben immer aus ihrer Perspektive. Also wie stellt sich Sarah vor, wie diese Figuren über sie mit ihr reden würden? Das Ganze ist, denke ich, nicht so ganz durchsichtig, also es folgt keiner klassischen Chronologie einer Handlung, sondern springt auch immer und bewegt sich, das war unsere Idee, es bewegt sich in Spiralen. Genau.
Und weißt du schon, welche Figur du fest hast? Hast du überhaupt eine feste Figur?
Wir teilen uns alle, wie gesagt, diese Sarah, und eine feste Figur habe ich auch schon. Ich bin quasi der Partner von Sarah.
Und der, kannst du da schon was sagen, auch zu dem charakterlichen Eigenschaften und
dieses Partners, naja, wie gesagt, kommt das alles aus ihrem Kopf.
Wie er, sie sich ihn vorstellt, oder
genau,
was auch?
Also auch was für Erwartungen sie an ihn heranträgt. Und da ist es, glaube ich, so, wie bei allen Figuren, dass sie sich eher vorstellt, dass viel von ihr erwartet wird und was sie, sie stellt sich eher vor, was sie sagen würden und wie sie sich gerne gegenüber ihren Mitmenschen verhalten würde. Und da fällt natürlich für die einzelnen Figuren nicht so ein großer Part ab, sagen wir mal so.
Und Sarah selber, wie kannst du dich mit ihr identifizieren? Kennst du das auch?
Total. Also diese Art der Angst, nicht zu genügen und diese Art, sich immer wieder zu hinterfragen, habe ich das jetzt richtig gesagt? Hätte ich nicht das anders formulieren sollen? Hätte ich nicht in der Situation meinen Mund aufmachen sollen? Das ist schon etwas, was natürlich immer, also ich denke, jeden begleitet, mich natürlich auch, dass es dann so Auswüchse annimmt, das ist natürlich dann die große Furcht. Also, dass man irgendwann nicht mehr aus dieser Spirale von Angst und Befürchtung herauskommt. Und sie überdenkt natürlich alles. Also, sie hinterfragt sich ständig selber. Und das ist auch etwas, was ich sehr gut nachvollziehen kann, ja.
Aber als Schauspieler wird ja von dir auch erwartet, dass du selbstbewusst und hier dein Job machst und so.
Total. Und das, ich denke, da ist auch die große Parallele. Man darf das nicht immer so in den Vordergrund stellen, dass man sagt, alle Figuren sind eigentlich nur Schauspieler und mein Beruf ist so das Spiegelbild. Aber ja, natürlich, total. Die Herausforderung, souverän zu wirken, ich denke, das ist auch in anderen Berufen so und viele Menschen stellen sich das, denke ich, als Selbstaufgabe. Ich muss immer cool sein, ich muss immer schlagfertig sein, immer souverän. Aber als Schauspieler natürlich, das wird erwartet auf der Bühne.
Bist du da auch als Dramaturgin dabei, Jana?
Ja, definitiv. Ja.
Also gedanklich, inhaltlich, aber auch technisch, funktionell? Nee.
Ich bin nicht die begleitende Dramaturgin dieses Stückes, das macht mein Kollege Ilja, aber genau, ich war auch schon auf ein paar Proben dabei und genau, wir stehen da auf jeden Fall im Austausch.
Ist dein Eindruck bisher?
Das, was ich bisher gesehen habe, war sehr, also das war noch in so einem Improvisationsstadium, das heißt, es war noch nicht szenisches konkret angelegt, aber ja, das, was ich gesehen habe, war auf jeden Fall eine große Spielfreude und viel Lust, irgendwie wieder auf der Bühne zu stehen und das jetzt so zum Leben zu erwecken und ja, ich freue mich mega drauf und ich freue mich total auf den Start dieser Spielzeit endlich.
Premiere von Wie ein zarter Schillerfalter ist am Samstag, dem 24. Oktober. Wir sind schon fast am Ende der Spielzeit. Gebt mal vielleicht noch einen kleinen Ausblick auf was da sonst noch so hart. Kannst du vielleicht das nochmal übernehmen, Dieter?
So ganz am Ende sind wir ja noch gar nicht. Aber wir gehen ein bisschen schneller vor. Es ist 5:05 und ja. Ich glaube, das Lokalmagazin endet um 12.
Genau.
Rallye Ich komme von Corinne Solon zeigen wir ab dem 28. November. Es ist eine Tour de Force, wenn man so will, einer weiblichen Perspektive auf Motorsport, auf Rallye-Sport. Ich bin super neugierig, was passiert und was die machen. Ein Solo von Thea Rinderli. Ich glaube, das wird sehr sehenswert im Gewölbe. Dann kommt am 12. Dezember Cosima Caso zur Uraufführung. Eine Arbeit von einem bewährten Duo von Johanna Luise Witt und Anna Bauer, die jetzt das dritte Mal bei uns arbeiten. Die Zuhörerinnen und Zuhörer könnten sie gesehen haben oder kennen ihre Arbeit von Paradies in der ersten Spielzeit, von Normalia in der zweiten Spielzeit und jetzt eben Cosima Caso. Ganz aktuell ist Anna Bauer am Theater Basel involviert bei der Eröffnung. Sie gehört da so semi-fest zum Team um Anto Romero Nunes, macht da die Musik und das spielen wir ab dem 12. Dezember bis in den Januar hinein. Dann gibt es eine Wiederaufnahme ab 23. Januar. What the Fuck 1770, Hölderlin Beethoven. Sozusagen unsere Corona-Premiere, die im Juni herauskam. Damals waren alle Termine ruckzuck ausverkauft und auch die Zusatzvorstellung. Jetzt im Sommer gab es ein Gastspiel auch beim Panzerhallen-Festival von Marc Oswald. Da rate ich sehr schnell, sich um Karten zu bemühen, denn der Vorverkauf lief schon seit Juni. Das heißt, da muss man sich gut kümmern. Also ich habe das Stück dramaturgisch betreut. Ich finde, was die zwei auf die Bühne gezaubert haben, ist wirklich extrem bemerkenswert, weil es eben nicht darum geht, Hölderlin zu beweihräuchern oder Beethoven zu beweihräuchern und sozusagen die Schubladen aufzuziehen. Die machen echt was Neues daraus mit einem riesengroßen Respekt vor den Werken und das zerschmilzt zusammen mit der Videoebene von Wilhelm Rinke zu einem neuen Gesamtkunstwerk. Also es ist ein Musiktheaterabend, Hölderlin, Beethoven. Und dann, die letzte Uraufführung dieser ersten Hälfte der Spielzeit, ist auch der dritte und abschließende Teil einer Trilogie. Unser Publikum kennt den Rausch der Maschinen, kennt das Antlitz der Maschinen und jetzt also im Februar 21 kommt Im Getriebe der Maschinen oder Das Recht auf Menschlichkeit von Per-Mia Rippberger. Spielen werden Anaïla Dörre und Roman Pertl und ein Roboter. Und viel mehr sage ich noch nicht. Es geht um das Verhältnis, wie sozusagen die ganzen Gadgets und Tools, die wir in unserem Alltag haben, die ganzen Helferlein, vielleicht auch anfangen könnten, selbstbewusster zu werden und Rechte einzufordern. Also ich habe das schon erlebt mit meinem Staubsaugerroboter, den ich sehr, sehr liebe. Einen herzlichen Gruß an dieser Stelle nicht nur an Nils, der bei uns im Zimmertheater auf der Terrasse sitzt, sondern auch an meinen Staubsaugerroboter Robby.
Also nochmal hier wieder eine Kompetenzerweiterung auch in Sachen Technik. Im Getriebe der Maschinen oder Das Recht auf Menschlichkeit gilt es auch für die Maschinen. Ja, damit sind wir am Ende und wir werden die Spielzeit natürlich auch hier weiter verfolgen und vielleicht kommt ja der eine oder die andere Person nochmal hierher, um ausführlicher über eins dieser Stücke zu reden. Vielen Dank an euch, dass ihr da wart. Toi, toi, toi für den Start in die Spielzeit und alles Gute für die weiteren Projekte.
Danke. Dankeschön. Vielen Dank.